Ganz kurz, ihr habt jetzt viel diskutiert und viel zusammengetragen und wahrscheinlich hat die Zeit noch nicht gereicht, weil man noch mehr hätte sich austauschen können. Ich übergebe das Wort an Martin Gerdemann, der im ersten Diskussionsforum war, Alternative Medienlandschaft in Brasilien.
Ja, und um zu helfen, Zeit zu sparen, machen wir das ganz kurz, denn wir haben das Privileg, dass unsere komplette Einheit audiografisch dokumentiert wurde. Deswegen kann das jeder nachhören, der möchte, und zwar unter dieser Website maisuncafé.org. Da sind sowohl die erste als auch die zweite Einheit mitgeschnitten worden. Und ja, es war sehr interessant. Wünsche euch viel Spaß dann.
Vielleicht noch ganz kurz, was wir denn mitgeschnitten haben.
Jetzt guckt das keiner mehr an.
Nein, nein, natürlich. Wir machen jetzt, das Wasser soll im Mund zusammenlaufen. Leonardo hat über die Finanzierung von alternativen Medien gesprochen. Also wie nachhaltig ist das überhaupt, alternative Medien zu produzieren? Was für Möglichkeiten gibt es dort? Dann hatten wir Companheiros aus Rio de Janeiro zugeschaltet, die uns berichtet haben über den Weltverband der Freien Radios, AMARC, und die dazugehörige Nachrichtenagentur Pulsar, die Nachrichten schreibt für freie Radios in Brasilien. Dann habe ich kurz vorgestellt, was Maisuncafé eigentlich ist, dieser Podcast, ein zweisprachiger Podcast. Und dann haben wir praktisch eine Sendung komplett aufgenommen, 60 Minuten, die konsekutiv übersetzt wurde. Also dieses Mal für diese Stunde haben auch alle wirklich die Chance, das zu hören, auch wenn ihr nur Deutsch oder nur Portugiesisch versteht. Und dann die Ergänzung, die letzte Frage an Leonardo, wird sozusagen das Web-Exclusive, das es dann bei Radio Dreieckland nicht zu hören gibt, aber im Web dann auf jeden Fall auf diesem Blog. Irgendwann heute Abend, heute Nacht. Nacht eher.
Okay, danke.
Vielen Dank euch vom Diskussionsforum 1. Ich möchte vom Diskussionsforum 2 einen oder viele Personen, ich weiß nicht, wer es machen mag, nach vorne bitten. Da ging es um mediale Gewalt, die Kriminalisierung der sozialen Bewegung auf dem Land. Hier drüben sehen wir die Wandzeitung, die ihr zusammengestellt habt, und ihr habt jetzt auch Zeit, da einfach ein paar Stichworte dazu zu sagen. Magst du es hier hochstellen? Eben wurde ein Zeichen gemacht für die Deutsch sprechen, ein bisschen langsamer zu reden, dass man es auch verstehen kann, wenn man Deutsch spricht und versteht.
Ja, also ganz traditionell nach alter Sitte eine kleine Wandzeitung zum Thema, zu unserer Diskussion heute. Wir haben ja relativ kurzfristig noch die zwei Kolleginnen begrüßen dürfen von der MSCT, die Isis und die Anna Justo, und haben deshalb unser Programm ein wenig erweitert und haben einfach diskutiert, wie sieht die aktuelle Situation auf dem Land aus, was sind die politischen Probleme und Diskussionen und welche Perspektiven gibt es, und haben da hinein integriert die Rolle der Medien und da besonders der großen und staatstragenden Medien, die es in Brasilien gibt. Und aus unserer Sicht und um unsere Debatte zusammenzutragen, gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. 7 kurze Stichworte oder Überschriften, die wir vortragen, die könnt ihr auch lesen und vielleicht 2 Sätze dazu sagen. Erstens, Reforma Agraria Bloqueada. Das ist, glaube ich, die große Überschrift. Die Agrarreform steckt fest in den letzten Regierungen. Es sind kaum mehr Menschen angesiedelt worden, sehr, sehr kleine Zahlen. Und insgesamt ist die Agrarreform von der politischen Bühne als wichtiger Diskussionspunkt verschwunden.
Der zweite große Unterpunkt war das Thema, die Zustimmung der Bevölkerung in Brasilien allgemein nimmt ab. Es gab eine Zeit ganz am Anfang, wo die Brasilianer Nord nach Süd, Süd nach Nord komplett einverstanden waren. Es gab wenig Gegenstimmen, aber wir haben festgestellt, auch nach der Diskussion mit den beiden Brasilianerinnen, dass tatsächlich eine massive Abnahme der brasilianischen Bevölkerung vorhanden ist. Der dritte Punkt, das habe ich mir jetzt noch gemerkt, ich mache Thomas, was mich auch sehr betroffen gemacht hat. Der nächste Punkt, die Medien, entweder sie kriminalisieren das Thema MST oder aber sie ignorieren es komplett. Und uns wurde eine Geschichte erzählt von Syngenta, es wurde ein Brasilianer ermordet, ein Militante. Erst nach 3 Tagen haben die Medien davon erfahren, beziehungsweise es wurde publiziert. 3 Tage lang hatte man von Syngenta aus das verschwiegen. Also diese beiden Punkte haben uns auch sehr betroffen gemacht, entweder ignorieren beziehungsweise kriminalisieren. Der Mensch sind deren.
Genau. Der 4. Punkt, Pack macht die Köpfe, da fazendo as cabeças, schlechte Übersetzung, aber wir fanden es irgendwie aufmerksamkeitserregend, hoffentlich. Also das Programm zur Beschleunigung des Wachstums ist nicht nur ein ökonomisches Programm in Brasilien seit Jahren, um einfach ökonomisches Wachstum zu generieren, sondern verändert die Mentalität und die Köpfe der Menschen. Mehr Effizienz, mehr Produktion, mehr Flexibilität, alle diese wunderbaren Sachen des Neoliberalismus dringen in die Köpfe ein, in die Herzen der Leute, und das, was man sozusagen unter traditioneller Landwirtschaft verstanden hat, gerät dabei schnell in die Rolle des ewig Gestrigen, was noch nicht verstanden hat, mit welchen neuen und effektiven Methoden heute produziert werden kann, und gerät somit zunehmend in die Defensive, gerade auch durch dieses PAC-Programm, das ja unter Lula begonnen wurde und von Dilma jetzt mit Stärke und Kraft weitergetrieben wird. Okay. Der nächste Punkt ist, wir wissen ja, die Lula, von der Lula-Regierung angefangen, gab es eine Menge Sozialpolitik, die in der Tat die Lebensbedingungen von Menschen in den Städten, aber auch auf dem Land faktisch verbessert haben. Diese Sozialpolitik ist kompensatorisch, sie hilft Menschen, ohne die strukturellen Probleme, die hinter der Armut und der Ausgrenzung stehen, zu verändern. Das heißt, die Gefahr besteht, dass alle diese Programme bei einem Regierungswechsel sofort auch wieder wegfallen. Und diese Struktur, diese Sozialpolitik, die stattfindet, hat verschiedene Konsequenzen. Eine davon ist, dass die Leute natürlich mehr als früher überlegen, ob sie, ich sage jetzt mal, statt Bolsa Familia, die sie schon haben, das Risiko einer Landbesetzung eingehen und sagen, ich will dort ein besseres Leben führen. Die Tatsache, dass diese ganze Politik der letzten Jahre auch Millionen Arbeitsplätze geschaffen hat, führt dazu, dass immer weniger Leute sozusagen aus dem Nichts in die Besetzung eines Landes gehen können, sondern viele zumindest auch einen kleinen Job haben und mittlerweile durchaus sich ernsthaft überlegen, wofür sie die bessere Perspektive ist. Es gibt also eine Entwicklung zu einer größeren Scheu, zu Immobilität, wie die Brasilianer sagen, in diesem Bereich, der ausgelöst ist durch eine Sozialpolitik, die aber, um das klar zu sagen und nicht zynisch zu werden, natürlich für Millionen Menschen eine Lebensbedingung verbessert hat. Aber die Politisierung und den Gegendruck der Bewegungen deutlich entschärfen und den Druck herausnehmen.
Der nächste Punkt, Agrobusiness macht's schlau. Das klingt ein bisschen so, ja, nicht so toll irgendwie, aber wir dachten, das war einfach mal so ein Schlagwort, das uns vielleicht mal ein bisschen zum Nachdenken bringen sollte. Agrotoxicos, Agropestizide, Herbizide, all dies, wir kennen das, wir wissen das, worum es sich hier handelt. Die Verquickungen, die Verbindungen Agrobusiness mit der brasilianischen Wirtschaft, mit teilweise Schulen, mit verschiedenen anderen Verknüpfungen im Land selbst, gestalten es, machen es so, dass wir weniger, ich bin jetzt raus, nee, Thomas, du musst es jetzt.
Das Agrobusiness, genau. Um es ganz einfach zu sagen, früher kannte man den Coronel, der alte Großgrundbesitzer, Stiefel, Revolver an der Seite und der Chef von allem, den man auch gut karikieren konnte, und gegen den man auch kämpfen konnte. Das Agrobusiness von heute, mit dem sich die alte Landoligarchie ja zum Teil zusammengeschlossen hat, wird vertreten durch smarte Manager mit Laptop, die sich darstellen können, die zeigen können, dass sie produzieren auf dem Land, die sozusagen das Thema des brachliegenden Landes erledigt haben und die aufgrund ihres Auftretens und ihrer Argumentation auch in den Medien breiten Raum finden und viel mehr Akzeptanz. Das ist ein wichtiger Grund, warum diese Zustimmung abnimmt, weil man leichter einsieht, dass ein Land, was sozusagen schon produktiv ist, auch wenn es vielleicht nur die 1000 Kühe sind, die man gerade mal als Wanderkühe da drauf getrieben hat, wie wir gehört haben, man sieht leichter ein, dass dieses Land nicht besetzt werden kann. Also es ist eine sehr schlaue Strategie. Der Gegner ist ein anderer geworden, was den Volksbewegungen insgesamt via Campesina und allen ihren Unterorganisationen deutlich mehr Schwierigkeiten macht, um Land zu kämpfen. Das ist also der Gegner ist ein anderer und er bietet deutlich weniger Angriffsflächen, auf die man sozusagen zurückgreifen kann. Und das Letzte. Okay? Die tut sich schwer, die Gegenmacht, wie immer. Es gibt trotzdem weiter Gegendruck an sehr, sehr vielen Stellen. Er ist leider oft lokal oder regional. Dort kämpfen die Leute wirklich, auch wenn in der Summe, die Summen von vor 10, 15, 20 Jahren werden nicht mehr erreicht. Aber die Kämpfe sind da. Sie sind aber oft nicht gut artikuliert. Es fehlt sozusagen eine wirkliche Verbindung aller, die sich um die Landfrage kümmern, um gemeinsam auftreten zu können und sozusagen eine minimale Plattform zu präsentieren, die auch dann in der Gesellschaft mehr gehört werden könnte. Dazu kommt die außerordentlich großen Schwierigkeiten, sich mit anderen Bewegungen, besonders mit den städtischen Bewegungen, zusammenzutun. Also da sind die Entfernungen eher größer als kleiner geworden. Dazu kommt, dass die PT, der klassische Alliierte in der Politik, aufgrund ihrer Politik der Versöhnung der Klassen an vielen Stellen für die auf dem Land kämpfenden Organisationen als Bündnispartner ausfällt, wiewohl gleichzeitig trotzdem man sagen muss, dass es in der PT und anderen Parteien der Linken es durchaus immer noch eine ganze, ganze Menge Leute gibt, die sich für die Belange der Agrarreform einsetzen. Nur die großen Entscheidungen gehen in die andere Richtung. Die heißen Exportorientierung, Agrarbusiness, ein anderes Agrarmodell, verbunden mit allen anderen neoliberalen Konzepten. Und deshalb tut die Bewegung sich schwer, weil ihnen auch die Alliierten in der Politik immer mehr wegbrechen und an Einfluss verlieren. Also interne Auseinandersetzungen plus weniger oder schwächere oder nicht mehr so große Alliierte heißt, die Gegenmacht tut sich insgesamt schwer. Es kann trotzdem keinen Zweifel daran geben, dass die Auseinandersetzung weitergehen muss, wenn man eine Versorgung Brasiliens will, die ökologisch ist, die vielleicht auf lokale Kreisläufe setzt, die Arbeitsplätze auf dem Land schafft. Wenn man ländliche Entwicklung will, muss man nach Überzeugung der MST und anderer Bewegungen auf die kleinbäuerliche Landwirtschaft setzen. Und dafür muss man schlicht und ergreifend weiter kämpfen, auch wenn die Bedingungen nicht so günstig sind, wie sie vielleicht schon mal waren. Okay.
Forum 3. Jugend und Medien, Balanceakt zwischen Teilhabe und Ausschluss. Wer wird uns denn zum Forum 3 was berichten? Ihr seid viele, deswegen sage ich nochmal, ihr habt 10 Minuten und das Wort.
Okay, boa noite a todos e todas. Nosso grupo 3, agora vamos apresentar um pouquinho. E como que é nosso tema foi juventude e mídia, jovens e participação midiática. Queríamos introduzir isso tudo com umas pequenas e tristes notícias. Escândalo! Aqui, vocês sabem quantos jovens morrem no Brasil enquanto a gente debate aqui nesses 2 dias? Adivinham? Quem sabe? 8? 20? 80? 100? Vão virar para saber a verdade. São mais do que 120 em 2 dias. Mas temos também uma sensação. E uma sensação do nosso jornal O Mensageiro é passe livre. Passe livre de skate. 24 horas em todas as cidades do Brasil, aberto para todos. E também temos um sucesso da semana. Em toda a cidade do Brasil, tem um fórum de juventude funcionando para garantir a representação e participação ativa dos jovens. E a nossa notícia do dia é emissoras católicas serem espaços para programas de jovens e para jovens. De jovens para jovens, isto. Então, aqui usamos um pouco essa metodologia do arco-íris para categorizar em três categorias os problemas que a gente viu no workshop de juventude e mídia hoje, os sonhos e utopias que temos e as soluções. Eu não vou declinar e conjugar todos estatisticamente aqui, porque isso seria demais, só umas primeiras impressões que a gente teve das realidades aqui. Eu tentei ler... 164 jovens vão todo dia para a prisão no Brasil. Ou seja, a criminalização da juventude é muito grande. E a inclusão pelo consumo, e só pelo consumo, nos preocupou bastante. Em coisas de sonhos, nós também sonhamos em espaços públicos para todos, né?
Porque na minha cidade, eu moro em Vitória, do Espírito Santo, eu dei o exemplo do skate, que na minha cidade a prefeitura queria diminuir o uso de skate, patins, patinete e bicicleta no calçadão, por causa de acidentes, que eles estavam dizendo que poderia ocorrer muitos acidentes. Então, aí eu achei interessante dizer sobre o espaço, né, apropriado para uso. Tinha que ter um espaço melhor para uso desses esportes.
Exato, é isso, de espaço e oportunidade mais na esfera pública para jovens e para o lazer. Também queríamos uma imagem mais positiva, o nosso sonho é uma imagem mais positiva, notícias mais positivas dos jovens na mídia. Não sei se você quer falar uma coisa disso, de exclusão, assim?
Que, assim, no Brasil, né, você é o que você tem. Então, muitas pessoas, elas visam assim, o que você veste, o dinheiro que você tem, elas não se importam com o que você é. Então, no Brasil, você é o que você tem.
É isso aí. Aqueles que não têm nada ficam automaticamente excluídos da participação e do reconhecimento público, que foi uma coisa muito discutida no nosso grupo. E aí pensamos em o que seria mais um sonho para nós, por exemplo, a cidadania generalizada e completa, que não fazer um cidadão jovem de primeira classe que tem um tênis Nike, um cidadão segunda ou terceira ou quarta classe que não tem nada, mas ampliar realmente a cidadania. De Nike também tem cidadania, né? Mas aquele de Adidas também. E de soluções, eu vou mencionar duas soluções que a gente teve aqui. Seria criar mais espaços para fazer skate, para fazer esporte, lazer, de qualquer forma, espaços públicos de encontro, realmente. E criar mais círculos restaurativos e ampliar a justiça restaurativa, uma prática que é fora da prática generalizada ou que a gente acha de normal, de colocar as pessoas no prisão e não cuidar muito quem foi o culpado, quem foi o responsabilizado e qual foi o reconhecimento de todos atrás. Uma outra forma de abordar crime e injustiça. Por enquanto, vou deixar aqui para mais contatos, mais interesses. Nós estamos aqui para responder sempre. Obrigado pela sua atenção. Porque apontou. A relação com a mídia, a gente pensou, por exemplo, em coisas de oferecer mais oficinas midiáticas para jovens. E essa coisa de que a gente falou de rádios, emissoras, na TV e no rádio também, de ganhar mais, a juventude ganhar mais espaço e visibilidade nisso.
Ich glaube, die nächste Gruppe hatte vor lauter Feuerwerk der Ideen Schwierigkeiten, das auf eine kleine Wandzeitung zu quetschen am Ende. Das Forum 4 hat zu Proteste und Brasilienbilder in den Medien gearbeitet und wir versuchen mal, ob wir das in Kürze dargestellt bekommen können.
Ja, ich will mich gar nicht so auf diese Wandzeitung beziehen. Kurz einen Umriss. Wir haben zuerst, also wir haben drei Blöcke gehabt, auch einen ersten gesammelt. Ein bisschen, was sind Klischeevorstellungen, was glauben wir, was herkömmliche Vorstellungen von Brasilien sind und sind auf eine große Vielfalt gestoßen. Da überrascht wenig, da sind wir auch zu keinen neuen Erkenntnissen gekommen, das war so ein Brainstorming. In einem zweiten Block, da gab es ein Input-Referat von Tainá, wo es ein bisschen um die Historie ging und da ging es schon, da fielen auch Sachen wie Hans Staden oder Stefan Zweig, ja, Brasilien, Land der Zukunft und da war dann eine wichtige Feststellung, dass viele Klischees und Anleihungen so über Brasilien Bilder schon sehr alt sind. Die mögen manche 200, 300 Jahre alt sein, gerade wenn es um Sensualität, Sexualität, Exotik geht in der Natur. Und überraschend war, dass vieles heute immer noch irgendwo mit rumschwirrt. In einem dritten Block, da ging es dann in Kleingruppen weiter, da haben wir uns dann einmal Printmedien vorgenommen, drei Artikel untersucht, auf ein paar Fragen hin, Audiobeiträge aus dem Radio, Deutschlandfunk und auch ZDF und ARD, also Videoreportage und das aber in Bezug auf die Proteste vom Juni. Eine kurze Zusammenfassung, vier Punkten. Es gibt Beiträge, die starten mit Klischees und manche kommen darüber hinweg. Es gibt manche, die zementieren Klischees. Manche kommen gänzlich ohne Klischees über Brasilien aus. Das ist bis dahin gehend, dass so ein Artikel auch, könnte dann auch Honduras oder Polen stehen und nicht Brasilien. Also sehr austauschbar auch die Info, gerade wenn es um Gewalt geht. Und der vierte Punkt war, Auch, dass häufig schon auch auftaucht, dass man sich dann, gerade so wenn es um Entwicklungsstand, Demokratie und sowas geht, dann auch gemessen wird. Ja, die Proteste sind ein Zeichen dafür, dass Brasilien jetzt weiter ist. Das war jetzt auch wenig überraschend, aber was vielleicht neu ist, auch im Blick auf die 60er, 70er Jahre, dass heute die Artikel nicht mehr ganz so viel Klischees in einen Beitrag schieben und das ein bisschen ausdifferenzierter sind, genauso wie die Medienlandschaft auch ausdifferenzierter ist. Es ist die ganze Online-Entwicklung dazu gekommen, mehr Quellen, die Quellenlage ist viel größer und ein stärkeres Fazit war, jetzt so ein erster Eindruck, dass Klischee und Vorbilder und die Darstellung von so einem anderen Land viel mehr mit dem Medium zu tun haben und mit der Produktionsweise. Also ist ein Artikel ein Tag nach den ersten Protesten geschrieben worden oder 10 Tage danach? Wie sieht die Quellenlage aus? Was für ein Medium? Ist es ein Kommentar? Und da wird dann ganz anders auch auf Klischees zurückgegriffen. Das Medium ist wahrscheinlich stärker an Klischees beteiligt, als Klischees irgendwo noch in die Medien rückstrahlen. Das ist so ein Fazit und natürlich ist auch das Publikum jedes Mediums mit für die Klischees verantwortlich. Genau.
Bem, clichê tem uma relação com a realidade. Ele não é toda a realidade. Ele tenta congelar uma realidade e passar essa imagem como verdadeira por muito tempo. É o que nós vimos na história. Que a colega apresentou. Então, nós temos alguns exemplos aqui para dizer. Por exemplo, carnaval no Brasil. Existe carnaval no Brasil, mas o Brasil não pode ser reduzido apenas ao carnaval. Outro clichê. Existe futebol no Brasil, muita gente joga, mas o Brasil não pode ser reduzido unicamente ao carnaval. Existe pobreza no Brasil, Mas o Brasil não pode ser reduzido apenas à pobreza. Também nós vimos que há alguns novos clichês. Por exemplo, o Brasil é rico. Precisamos ainda agora mandar dinheiro e ajudar o Brasil? Porque agora é um país envolvido. Então, tanto quanto aos clichês antigos que tentam congelar uma realidade, quanto aos novos, nós queremos salientar que eles têm uma relação com a verdade, com a realidade, mas eles não são ela totalmente. Portanto, hoje, nas imagens que a mídia produz sobre o Brasil ou outros países, nós podemos procurar ter uma visão um pouco crítica e saber que aquele elemento parcialmente existe, mas ele não pode reduzir uma realidade. O Brasil não pode ser reduzido somente ao samba, ao carnaval, ao futebol ou à praia. É isso. Obrigada.
Vielen Dank der Diskussionsgruppe 4. Wir machen wieder einen kleinen Umbau. So, und kommen zum letzten Diskussionsforum. Rio de Janeiro, eine Stadt, bearbeitet ihr Image, Mega-Events und ihre Auswirkungen. Wer möchte beginnen von euch? Martina.
Obrigada. Nosso grupo de trabalho, nós falamos sobre a imagem de Rio e os efeitos dos mega-eventos e também nós discutimos muito sobre a imagem das favelas e de qual maneira as favelas são parte da cidade. Eu gostaria assim, de apresentar uns pontos que nós temos discutido muito mais, mas é uns pontos, digamos, principais. Aqui temos essa discussão da força capital, da força dos negócios, especialmente no negócio com construções imobiliárias. E a pergunta foi que se existe uma resistência possível contra isso. E também neste contexto falamos sobre a contradição entre os mega negócios com mega projetos esportivos e contra a democracia, como tínhamos esse exemplo de Bavária, onde se tem este plebiscito contra os Jogos Olímpicos. Então, a pergunta é se no futuro temos só esses mega eventos esportivos em países que não são democráticos, porque em países democráticos não funciona, porque as pessoas não aceitam mais estes eventos e as consequências. Então, essas, especialmente, digamos, o negócio e os mega eventos têm consequências ou usam instrumentos, por exemplo, os UPPs, para fazer paz, para fazer ordem. E nós discutimos um pouco sobre isso, que tem efeitos positivos e também negativos. Então, digamos, esperança e decepção. E também falamos sobre uma imagem da favela por dentro, então, uma imagem que tem as pessoas que moram nas favelas, mas também uma imagem que tem as mídias, que é muito normalmente é muito negativo. E aqui, outra vez, as consequências que tem uma consequência das UPPs, mas também dos mega-eventos, é, por exemplo, que morar em cidades com o Rio é muito mais caro cada ano mais. Então, é uma das consequências. Mas também, nas zonas pacificadas, também é muito mais caro agora morar lá. Então, temos aqui essa discussão sobre a gentrificação nas favelas. É a pergunta se a favela é cidade ou se pode dizer que a favela é comunidade. Então, existem, acho, distintas opiniões a respeito disso. É a pergunta se tem que fazer uma regularização fundária das favelas. Então, quais são as consequências, ou podem ser as consequências disso. Uma solução disso pode ser a propriedade coletiva. É uma pergunta, nosso grupo foi também a visão da convivência entre favelas e o resto da cidade. Um ponto mais que falamos foram os movimentos urbanos e que no, durante as manifestações, os movimentos tinha mais assim, uma aproximação das pautas, então mais trabalhavam juntos que antes. E aqui temos uma, se tratamos de mostrar um mapa de Rio para mostrar onde ficam todas as favelas, porque falamos muito sobre os distintos casos e queríamos mostrar um pouco onde fica o quê. E o Marcos talvez queira.
Só vou formular algumas palavras importantes, que são os morros ou as favelas, foi uma parte fundamental da nossa discussão, que a impressão do Itamar é de que realmente mantemos a definição, a terminologia de favela como um aspecto positivo. A favela é cidade e ela está sendo destruída, seja na Cidade de Deus, na Vila do Autódromo, na Barra e em tantas outras localidades. Esses espaços geográficos do Rio de Janeiro estão sendo tomados pelos grandes eventos e destruindo, assim, a cultura, a relação social que está envolvendo a favela e destruindo, assim, também uma parte fundamental da cultura e da relação que ali existe. Não é uma forma que tentamos aqui idolatrar a imagem da favela, é ser mais correto e justo a esse movimento. Foi uma observação fundamental do Itamar para a gente, de ser mais correto com a utilização da palavra favela, e uma discussão fundamental foi realmente de definir que tipos de movimentos sociais existem agora que estão dominando o Rio de Janeiro, se são movimentos sociais, se são novos movimentos sociais. Foi uma discussão fundamental no nosso papel, no nosso fórum, e foi interessantíssimo demais ver como o Itamar passou realmente as fontes fundamentais da discussão e do entendimento dessa cidade. Muito obrigado.
So, vielen Dank. Ihr habt wahnsinnig viel und vielseitig gearbeitet. Ich bin beeindruckt, was da so alles rausgekommen ist und in was für Gegenden ihr euch thematisch begeben habt und in welche Tiefen auch.